exakt das Gleiche, aber du würdest ja auch ein Gebet eben für andere. Was mir da in den Sinn gekommen ist,
war zum Beispiel aus dem Matthäus-Evangeliums Kapitel 6, die Verse 5 bis 8, wie wir eben beten sollen. Ich habe da eine Ausarbeitung entdeckt von dem Männergebetsbund im Internet und der hat das sehr gut ausgearbeitet. Ist halt ein bisschen Text für euch jetzt, aber ich denke, ihr werdet es aushalten. Ich lese euch jetzt einfach mal die Stelle von dem Matthäus-Evangelium vor. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ja, das ist jetzt eigentlich eine ziemlich konkrete Sache. Und ich lese das jetzt einfach mal vor, wie man das interpretieren kann. Jemand hat einmal sehr treffend gesagt, das Beten gehört zu den Dingen, die uns am meisten Probleme bereiten. Beten ist ungeheuer schwer und verblüffend einfach. Jedes Kind kann beten, dennoch enthält es Kräfte, die den Thron Gottes erreichen. Jeder kann beten, der alte Philosoph und das kleine Kind. Das Gebet ist der Höhepunkt eines Augenblicks und umfasst zugleich das ganze Leben. Es enthält Verzweiflung und Jubel, es kann sich auf eine einzige Sache beziehen oder die ganze Welt zum Thema haben. Es kann das Bekenntnis übelster Taten enthalten oder ergriffene Anbetung Gottes sein. Weil Beten ein zentraler Bestandteil im Leben der Christen ist, beschäftigt sich Jesus ausführlich und intensiv mit dem Beten. Er zeigt die negativen und positiven Aspekte, die beachtet werden müssen, und dann gibt er uns auch das Vorbild, nach dem wir beten sollen. In diesem Artikel wollen wir uns mit der Einführung ins Gebet beschäftigen, die Christus uns gibt. Dabei finden wir zwei Aussagen zum Thema Gebet. Es gibt eine Art falsche Art zu beten und eine richtige. Und mit beiden beschäftigen sich die oben aufgeführte Bibelstelle. Doch zunächst noch zwei Voranmerkungen. An wen richtet sich Jesus hier mit seiner Anweisung? Die Antwort finden wir in diesem Abschnitt. Dreimal erwähnt Jesus Gott als den Vater der Angesprochenen. Dein Vater, euer Vater, also in Verse 6 und 8. Das zeigt uns eindeutig, dass Jesus hier zu Menschen spricht, die durch Jesus Christus in Gott ihren himmlischen Vater gefunden haben. Anders gesagt, er spricht hier zu Kindern Gottes. Wir stehen in der Gefahr, diese Bibelverse zu lesen und sie bloß als Entlarvung der offenkundigen Heuchelei der Pharisäer aufzufassen. Doch wir dürfen bei diesem Abschnitt nicht vom hohen Ross auf die Pharisäer schauen. Wenn Jesus die Gläubigen vor der gleichen Gefahr warnt, dann zeigt er damit, wie tief unsere Sündenverstrickung reicht, bis hinein in unser Beten. Wir müssen also anerkennen, wie tief sich die Sünde in unsere Natur eingenistet hat. Sie verfolgt uns hier in Form von Stolz, Sucht nach Anerkennung und Eigenlob, selbst bis in unser Gebetsleben hinein. Und damit wären wir jetzt dann eigentlich schon beim ersten Punkt. Also das, was der Autor jetzt oder derjenige, der das hier verfasst hat, eben meint, man muss das schon ein bisschen differenzieren. Wir gehören jetzt nicht mehr so zu der Zeit, wie jetzt zur Zeit Jesu, wo eben die Pharisäer an den Ecken standen und gebetet haben. Das ist natürlich heute eher das Gegenteil der Fall. Also man sieht eigentlich gar keinen Menschen mehr irgendwo beten, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Aber ich möchte es trotzdem vorlesen, weil ich fand es halt sehr interessant, wie man über Gebet also referieren kann und auch wie man diesen Bibeltext eben so detailliert ausarbeitet. Und das möchte ich jetzt dann auch weiter ausführen. Also überschrieben ist es hier die falsche Art des Betens. Die falsche Art des Betens ist schon im Ansatz verkehrt. Der wesentliche Fehler ist, dass wir uns beim Beten auf uns und unsere Mitmenschen konzentrieren und nicht auf Gott. Unser Herr macht das sehr eindrücklich deutlich, wenn er sagt, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in den Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Jesus verurteilt hier nicht das Gebet in der Öffentlichkeit. Er wendet sich aber dagegen, dass persönliches Beten öffentlich zur Schau gestellt wird. Das zweite Beispiel ist in die Worte gefasst: Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Nehmen wir diese beiden Bilder zusammen, entdecken wir zwei Hauptirrtümer beim Beten. Der erste Irrtum besteht darin, dass ich mich beim Beten um mich drehe und um den Eindruck, den ich bei anderen hinterlasse. Der zweite Irrtum ist, dass ich ein falsches Bild von Gott habe. Ich denke, er ließe sich von mir mit vielen und wohlformulierten Worten beeinflussen und umstimmen. Vielleicht denkst du, dass dich diese Warnung Jesu nicht betreffe, weil du weder ein Heuchler noch ein Heide seist. Vorsicht! Fallen nicht etliche unserer Gebete doch unter das Urteil von Jesus? Wir wollen diese beiden Irrtümer einmal genauer beleuchten. Manchmal denke ich, also wie ich das jetzt da hier so gelesen habe, dass es manchmal auch mehr so geht. Also mir kommt so vor, wie wenn man wieder zu Gott geht, weil man halt, ich sage mal in Anführungszeichen, was ausgefressen hat. Und man da irgendwie so, ja, du weißt schon, ne? Aber es war halt so Ausflüchte vielleicht sucht oder das eben mit vielen Worten einkleidet, umschreibt, um sich irgendwie ein bisschen so durchzuschlängeln. Das hat mich jetzt da so angesprochen, weil ich mich da auch manchmal so ertappe. Also jetzt nicht unbedingt jetzt heuchlerisch zu sein, aber irgendwie so, kannst du es denn nicht ein bisschen abgemildert oder verständnisvoll halt angehen? Ich meine, wir wissen, dass Gott größer ist als wir mit unseren Gedanken und er kennt einen schon in- und auswendig. Und das hat mich ein bisschen so ein bisschen gepackt. Gut. Wir wollen jetzt dann eben mal diese Irrtümer mal genauer anschauen, wie er das hier so beschreibt. Das Interesse an mir und an dem Eindruck, den ich beim Beten hinterlasse. Das kann sich auf sehr unterschiedliche Weise zeigen. Die erste und grundsätzliche Gefahr besteht darin, dass wir als Beter erscheinen wollen. Wenn sich bei uns auch nur das geringste Eigeninteresse dafür zeigt, als Beter dazustehen, liegen wir schon falsch. Also man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Also er sagt das halt jetzt sehr deutlich. Natürlich gibt es Leute, die eine Berufung zum Gebet haben und das auch nicht eigennützig oder irgendwie egoistisch oder so darstellen. Also das ist nicht damit gemeint, sondern eben, dass es mehr aus dem Menschlichen rauskommt, also ohne Gott vielleicht wirklich die Ehre zu geben oder dass es auch nicht so vom Herzen ist. Er führt es dann weiter aus, im Kontext eben zu dieser Bibelstelle. Diesen Anschein erwecken ja auch die Pharisäer. Wenn sie zu den festgesetzten Gebetszeiten an den Straßenecken beten, sah das doch so aus, als könnten sie mit ihrem Beten gar nicht warten, bis sie den Tempel erreichten. Sie waren so tolle Beter, dass sie einfach da stehen blieben, wo sie waren, um zu beten, öffentlich und demonstrativ. Dann gibt es Christen, die dazu neigen, sich zu präsentieren, sich in den Vordergrund zu schieben, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und diese Neigung setzt sich manchmal bis ins Gebet fort. Wie kann das aussehen? Nun, da denken wir vielleicht nach der Predigt oder der Bibelstunde, das hätte doch auch noch gesagt werden müssen. Und was tun wir? Wir verpacken das Vermisste in ein Gebet. Statt Gott im Gebet auf das Gehörte zu antworten, predigen wir in unserem Gebet die Zuhörer an. Das sollte so nicht sein. Das ist wie ein Missbrauch eben des Gebets. Lass uns noch ein Stück weitergehen. Eine weitere Form sind die sogenannten schönen Gebete. Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass unser Beten auch durchdacht sein soll. Aber bei so manchen schön formulierten Gebeten spürt man doch, dass hier jemand Eindruck machen will. Beten ist doch das Gespräch mit meinem Vater im Himmel. Wenn ich mit jemandem rede, den ich liebe, dann achte ich doch nicht auf wohlgesetzte Worte und ausgefeilte Sätze. Wichtig ist mir die Person, die ich liebe und mit der ich reden darf. da ist doch eher Spontanität am Platz. Also Vorsicht vor schönen Gebeten. Ein letztes zu diesem Punkt. Nun sagst du vielleicht, das alles betrifft mich nicht. Ich will ja gar keinen Eindruck machen. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, also bete ich erst gar nicht öffentlich. Das ist genauso verkehrt. Wenn ich schweige aus Angst, mich zu blamieren, dann steht doch weder der Mensch im Zentrum und nicht Gott. Fragen wir uns einmal aufrichtig, wie oft leiden unsere Gebetsgemeinschaften darin, dass wir Eindruck bei den anderen hinterlassen wollen? In diesem Zusammenhang ergeben sich noch ein zweites Problem, auf das Jesus uns aufmerksam macht. Die Not der vielen Worte. Beim Beten sagt unser Herr, sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ich denke, wir können uns vorstellen, was damit gemeint ist. In vielen Ländern Ostasiens wird dies noch praktiziert. Denken wir nur an die tibetanischen Gebetsmühlen oder die Glasperlen im Buddhismus. Doch nicht nur im Heidentum, auch in Christenheit finden wir diese Praktiken. Aber wir wollen hier keine Steine werfen und dabei denken, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Es besteht auch bei uns die Gefahr der vielen Worte. Je länger das Gebet, desto frömmer der Beter in den Augen der Zuhörer. Und liegt da nicht auch eine ganz heidnische Gottesvorstellung in solch einem Beten? Viele sehen im Gebet eine Leistung an Gott, die diesen zu einer Gegenleistung verpflichtet. Sie wollen Gott etwas geben, statt von ihm zu empfangen. Doch im Gebet kommen wir zu Gott als Bettler. Und seit wann ist Betteln eine Leistung? Hüten wir uns vor dieser Einstellung, denn wer so denkt und handelt, der belastet nicht nur die Gebetsgemeinschaft mit seinen ellenlangen Gebeten, er hat auch Jesus gegen sich. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Hierhin gehört auch die Frage der Gebetsdauer. Große Gestalten der Kirchengeschichte haben alle viel Zeit im Gebet verbracht. Und so folgen wir, wer heilig sein will, muss viel Zeit im Gebet verbringen. Auch das ist ein Trugschluss. Die großen Beter schauten beim Beten nicht auf die Uhr. Es war ihnen ein Herzensanliegen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Deshalb war das Gebet ihr Leben. Es war ihnen nicht wichtig, wie viel und wie lange sie beteten. Sie suchten bloß die Gegenwart Gottes. Sobald wir aber mit der Stoppuhr anfangen, wird alles mechanisch und wir haben alles zerstört. Unser Herr sagt zu all dem, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Was haben sie gesucht? Sie suchten die Ehre bei Menschen und sie haben sie auch bekommen. Und so ist es auch heute noch. Sie werden gelobt, weil sie große Beter sind oder weil sie so wunderbare Gebete sprechen können. Ja, dieses Lob erhalten sie, aber das ist auch alles, was sie erhalten werden. In ihren Nachrufen wird vielleicht noch einmal hervorgehoben, welche große Beter sie waren. Und das war's. Aber jener arme, zerbrochene Mensch, der vielleicht keinen ganzen Satz herausbekommt, der in seiner Not nur noch zu Gott schreien kann, der erreicht Gottes Ohr und wird seinen Lohn empfangen, den die anderen niemals erreichen werden. Dann die richtige Art des Betens. Lasst uns nun die richtige Art des Betens betrachten. Ja, es gibt einen richtigen Weg zu beten und das ganze Geheimnis liegt darin, wie wir die Sache angehen. Dazu sagt unser Herr, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, verschließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Was heißt denn das? Wichtig ist, egal wo wir beten, dass uns bewusst ist, Gebet ist eine Begegnung zwischen mir und Gott. Das muss ich mir immer wieder vor Augen stellen, wenn wir uns nur immer daran erinnern würden, dass ich mich beim Gebet, auch bei Gebetsgemeinschaften, von den Menschen zurückziehe und in die Gegenwart Gottes komme. Das ist das Entscheidende. Aber wir wollen doch näher darauf eingehen. Zuerst müssen wir einiges draußen lassen. Wie im Vers, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Was heißt das konkret? Diese Aussage von Jesus ist natürlich keine Absage an Gebetsgemeinschaften. Das ist auch kein Verbot öffentlichen Betens. Jesus sagt uns hier, dass einige Dinge ausgeschlossen bleiben müssen, ob wir nun öffentlich oder im Verborgenen beten. Draußen bleiben müssen andere Menschen und dann schließen wir auch uns selbst aus. Das ist hier mit dem Geh in dein Zimmer gemeint. Ich gehe in dieses abgeschlossene Zimmer, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe. Oft ist es unmöglich, die Abgeschiedenheit für das persönliche Gebet zu finden. Aber wir wissen von Jesus, dass überall Stille sein kann. Gott erkennt, wenn wir die Tür hinter Lärm, Unruhe und Arbeit zugemacht haben und zu ihm kommen, mitten im Alltag. Das Gespräch zwischen Gott und mir allein kann überall stattfinden. Das kann auch in einem öffentlichen Gebet geschehen. Wenn ich öffentlich bete, versuche ich in gewisser Weise die Anwesenden zu vergessen. Ich bete nicht zu den Versammelten und spreche sie auch nicht an. Ich rede mit Gott und dabei führe ich dann auch die Zuhörer mit meinem Gebet vor Gott selbst. Wir müssen also die anderen Menschen in unser Denken ausschließen. Auch ich selbst muss zurücktreten. Was hilft es, wenn ich mich in ein verschlossenes Zimmer zurückziehe, aber voll bin von mir selber? Da dreht sich dann alles um mich und ich bilde mir vielleicht sogar auf meinen Gebetseifer noch etwas ein. Das wäre ja ein Beten an der Straßenecke zu vergleichen. Nein, beim rechten Beten muss ich mich selbst und alle Menschen um mich herum draußen lassen. Mein Herz ist ausschließlich und nur für Gott offen. Martin Luther hat das zutreffend ausgedrückt. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Und damit sind wir beim zweiten Schritt. Der Abwendung folgt die Hinwendung. Wie sieht das aus? Nun, ich muss mir bewusst machen, dass ich in Gottes Gegenwart trete. Ich muss mir darüber klar werden, wer Gott ist und was Gott ist. Ich muss dir sagen, jetzt trete ich in das Audienzzimmer des allmächtigen, vollkommenen und ewigen Gottes. Ich begegne nun dem König aller Könige in aller Kraft und Majestät, dem Gott, der vollkommen heilig ist. Und über all dem darf uns bewusst werden, dass dieser Gott unser Vater ist. Bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und ein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Steht im Vers 6. Es ist also eine Beziehung wie zwischen Vater und Kind. Wenn wir das noch richtig begreifen würden, dieser allmächtige Gott ist doch Jesus Christus unser Vater. Ja, in der Bibel ist er uns zugesagt. All denen, die Jesus Christus aufnehmen und an seinen Namen glauben, gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wann immer wir beten, gehen wir als Kinder zu unserem Vater. Johannes Calvin sagte hierzu, wir sollen also etwa in dieser Weise mit ihm reden. Vater, der du so voll Liebe gegen deine Kinder bist, der du so gern bereit bist, ihnen zu verzeihen. Wir, deine Kinder, rufen zu dir und fragen nach dir und sind dabei der festen Zuversicht, dass du gegen uns keine andere als väterliche Gesinnung hegst, wie unwürdig wir auch solch eines Vaters sind. Ferner machen wir uns bewusst, wir beten nicht, um Gott über unser Leben zu informieren, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihn darum bittet. Unser himmlischer Vater weiß alles über uns. Er kennt all unsere Bedürfnisse, ehe wir ihn bitten. Warum beten wir dann überhaupt, wenn Gott sowieso unsere Anliegen und Nöte kennt? Er könnte seine Leute doch auch versorgen, ohne ihnen die Last des Betens aufzuerlegen. Wenn wir in der Bergpredigt weiterlesen, finden wir noch ein entscheidendes Wort von Jesus über das Beten. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Wir halten fest, unser Vater im Himmel ist allwissend und fordert uns doch auf zum Beten. Wieso? Er möchte, dass wir bewusst und in ganzer Abhängigkeit mit ihm leben. Darum hängt viel von seinem Segen für uns davon ab, ob wir mit ihm im Gespräch bleiben und die Dinge des Lebens von ihm erwarten. Gott möchte uns spürbar segnen, aber nur dann, wenn wir es von ihm erbitten. Zu guter Letzt müssen wir Vertrauen haben. Wir müssen mit dem schlichten Vertrauen eines Kindes zu Gott kommen. Wir brauchen einen kindlichen Glauben. Wir brauchen diese Gewissheit, dass Gott wirklich unser Vater ist. Deshalb dürfen wir auch nicht denken, dass wir unsere Bitten gebetsmühlenartig wiederholen müssten, um den Segen Gottes zu erlangen. Nein, das Gebet soll Ausdruck unserer Sehnsucht nach Gott sein und unserer Bedürftigkeit. Unser Beten ist das Verlangen nach Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Es muss so sein, wie der Psalmbeter es beschreibt. Wie der Hirsch nach frischem Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Umgekehrt ist es natürlich genauso. Ja, noch viel mehr. Wie ein liebender Vater seine Freude daran hat, wenn seine Kinder immer wieder zu ihm kommen, weil er die innige Beziehung so sehr liebt. So So möchte auch Gott, dass wir immer wieder in seine Gegenwart kommen. Deshalb fordert Paulus uns auch auf, betet ohne Unterlass. Damit redet er nicht einer mechanischen Wiederholung das Wort. Wir sollen auch nicht denken, die Erhörung sei umso gewisser, wenn wir viele Worte machen. Das alles ist damit nicht gemeint. Gemeint ist, wenn ich bete, dann bete ich zu Gott, der mein Vater ist. Und mein himmlischer Vater hat Freude daran, wenn ich zu ihm komme. Und er ist gerne bereit, mir weit mehr zu geben, als ich erbitten und mir vorstellen kann. Gott geht es wirklich um mein Wohlergehen. Ich darf niemals den Gedanken zulassen, dass Gott mir vorenthält, was das Beste für mich ist. Vergessen wir nie, dass Gott, unser Vater, sein Bestes für uns gab. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Steht in Römer 8, Vers 32. Nehmen wir hier noch die Zusage von Jesus dazu. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dann müssen wir uns schämen, dass wir oft in solch einer geistlichen Armut leben, die wir einen so reichen Vater haben. Schämen müssen wir uns auch, dass wir oft von falschen und irrigen Gedanken beim Gebet geleitet werden. Ich hoffe, Gott hat uns einiges über das Gebet und über sich selbst gelehrt. Ich schließe mit zwei Versen aus der Bibel. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation, in alle Ewigkeit. Amen. Epheser 3, Vers 20 bis 21. Ja, mich hat es, wie schon gesagt, ein bisschen angesprochen. In vielen Punkten sehe ich das ein oder andere bei mir halt, wo man oft ja ziemlich gedankenlos dahin betet. Aber auch auf der anderen Seite eben ist aber wieder tröstlich, es kommt halt eben, wie soll man sagen, ja, auf die Herzenshaltung letztendlich an. Das ist das A und O, nicht das, was man uns immer so verstandesgemäß oder ritualgemäß oder systemgemäß oder traditionsgemäß sehen, sondern einfach, was aus dem Herzen heraus sprudelt. Und das kann man einfach Gott geben, und das ist eigentlich das Schöne und das Besondere, dass man da nicht irgendwelche sklavisch irgendwelche Gesetze einhalten muss und dass es da auch nicht irgendwie so einen Automatismus gibt. Es gab ja von früheren Zeiten, was ich einmal, wo man sagt, ja Gott ist wie so ein Automat, stellen sich manche Christen vor, oben schmeiße ich was rein an Gebet und unten ziehe ich dann die Süßigkeiten raus, dass das dann halt klappt. Das ist ja so ein Gedankenmodell mal gewesen, was ich kann es noch von früheren Zeiten, wo manche Prediger das allerdings so angesprochen haben.
Evangelisch haben wir was an Automat aufgestellt.
Also ich denke, dass es die Herzenshaltung wirklich das Entscheidende ist, was von innen in einen wirkt. Also mir geht es so, also dieses Kämmerlein, wenn man so will, wenn man sich da mal wirklich zurückzieht, also bewusst zurückzieht, weil man merkt, utsch, da warst du jetzt völlig daneben gelegen und eigentlich nur noch bitten kannst, Herr, rechne mir das jetzt nicht an, was ich jetzt da irgendwo mal angestellt habe oder getan habe. Und es wirklich von Herzen kommt, dann ist es eine ganz andere Nummer, als wenn man jetzt irgendwo jetzt, also nicht, weil ich das abmelden, runtersetzen will. Es ist auch wichtig, dass man sich trifft und gemeinschaftlich betet oder die Nöte der anderen in einer Fürbitte mit aufnimmt. Steht ja auch in der Bibel drin. Speziell kennt es ja jeder in Jakobus 5, 14 bis 16, eben wegen Krankheit, dass man zu den Ältesten geht und dort Fürbitte erbittet, dass man geheilt wird. Und es steht ja auch in diesen Versen mit drin, dass diese Heilung, also wenn man seine Sünden bekennt oder diese Belastungen wegnimmt, dass man dann wieder gesundet. Das ist ja einmal im seelischen Bereich, und der kann sich ja dann genauso aufs Körperliche auch auswirken. Und das spürt man dann schon auch. Also wenn man gedrückt ist durch irgendwas und es ist dann weg oder kann weggegeben werden, dann ist das schon eine Aufatmung, also eine Entlastung. Und das ist halt diese Qualität, die wir haben. Und vieles, was hier eben vorne steht, eben wie schon im Eingangsversen, also das heuchlerische Gebet, das war eben dieses Aufgesetzte von den Pharisäern, dieses Showbusiness, die da eben geleistet wird. Wir Menschen neigen ja gern dazu. Wir zeigten sich schon öffentlich gern schwach. Das macht man von Natur aus nicht gerne. Und Gebet oder ehrliches Gebet ist ja dann wieder Zugeben der Schwäche oder der Ohnmacht vor Gott. Also man hat ja da nichts oder kann da auch gar nichts erreichen. Und das ist ja das Tolle an Jesus eben, dass aus eigener Leistung da nicht bekommt. Aber diese Freiheit, die man dann halt eben in Jesus kriegt, bekommt, kann dann Kräfte freisetzen, wo man vielleicht dann anderen auch helfen kann. Und darum denke ich, ist auch gerade in den letzten Zeiten, merken wir ja, dass unsere Showbusiness-Gesellschaft immer mehr die Fassaden bröckeln, noch deutlicher als vielleicht früher. Bei den Christen war es ja schon immer ein wenig eher klar. Also wir kennen ja diesen Begriff, ne, Fassadentum, also nach außen hin zeigt man immer alles top und schön. Naja, und wenn du dann hinter die Kulissen schaust, dann merkt doch jeder, wo das ein oder andere in der Schräglage ist, egal bei wem oder wie oder was. Das spielt ja dann keine Rolle. Das ist bei den Christen ja viel stärker, deutlicher ausgeprägt, also dieses Erkennen oder diese Erkenntnis, als in der Welt draußen, die keinen Gott kennen oder keinen Jesus kennen und die alles so nach außen hin. Und dann kriegst du plötzlich mit, oh, da hat es jetzt die Scheidung gegeben, da ist das passiert, da ist jenes. Und dann denkst du, das ist ja auch wieder traurig. Na, warum haben sie denn nichts gesagt? Das kommt dann plötzlich so von Knall auf Fall. Also bei Arbeitskollegen oder sonstiges, wo man das dann halt eben merkt. Gut, ich hoffe, es war jetzt nicht zu detailliert oder zu lang, aber ich fand halt den Text einfach ganz gut, also auch zum Nachdenken. Das ist ja jetzt keine Richtschnur, also in sklavischen Abhandlungen, sondern eben diese Herzensangelegenheit, dass das deutlich kommt.
Danke.